Vor dir will ich leben, vor dir kommt meine Seele zur Ruhe. In deinem Licht will ich leben, deine Werke tun. Wir sind die reichsten Menschen der Erde. Ich würde nicht tauschen, wenn du mir 100 Millionen Euro gibst, würde ich es nicht eintauschen. Jesus, ja, er ist es wert. Und Jesus ist das Ziel, das Zentrum, ja, der Mittelpunkt in unserem Leben. Und ich habe heute das Vorrecht, dass ich das Steuerruder des Gemeindeschiffes übernehmen darf und euch auf, ja, in eine Zielrichtung bringen darf mit meiner Predigt heute, was Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Das Thema ist Lobpreis, Anbetung, unsere höchste Berufung. Unser Taufspruch war: Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Als wir uns taufen ließen, war das unser gemeinsamer Spruch. Und man könnte ja eigentlich sagen, dass jeder Mensch berufen ist. Gott will ja, dass jeder Mensch, ja, zur Erkenntnis kommt und in das Reich Gottes hinüberwechselt von der Finsternis. Aber es ist auch Tatsache, dass sich eben nicht alle berufen lassen. Hier kommt halt der freie Wille des Menschen ins Spiel. Und es gibt da so einen natürlichen Bereich Berufung, es gibt einen geistlichen Bereich Berufung. In dem natürlichen Bereich ist es also so, wenn du jetzt ein talentierter Sportler bist, zum Beispiel jetzt ein Fußballer, der eigentlich in der Champions League spielen könnte, aber du begnügst dich irgendwo in einem drittklassigen Verein zu spielen, dann hast du dein Talent vergeudet. Dann bist du eigentlich nicht in deiner Berufung, im natürlichen Bereich. Oder als Musiker, wenn du in einer drittklassigen Band spielst, du hast das Zeug, ja, einfach was ganz Großes zu machen, dann vergeudest du dein Talent. Im geistlichen Bereich ist es ja so, eigentlich wärst du zum Missionar berufen oder ein Leiter zu sein eines großen christlichen Werkes und du schaffst gerade so in deinem täglichen Leben, dass du über Wasser gehalten wirst. So, du machst Kompromisse, du lebst in der Welt und ja, mal hier und mal da. Und du kommst nicht in deine Berufung hinein, wenn du nicht, ja, einfach siehst, was Gott eigentlich für dich vorhat. Und er hat was Großes vor. Er denkt nicht klein über dich. Er denkt groß über dich. Und wie gesagt, das Größte und Wertvollste ist es, ein Kind Gottes zu werden, hinüberzuwechseln von der Finsternis in sein Licht. Gott weiß auch schon im Voraus, wer sich berufen lässt. In Römer 8, Vers 30 heißt es: Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Siehst du hier eine gewisse Prädestination bzw. Vorherbestimmung Gottes, der all deine Gedanken schon vorher kennt, bevor du sie denkst? Er weiß also schon im Voraus, wie du dich entscheidest. Das ist einfach zu hoch für unseren Verstand. Gott ist, ja, über unserem Denken, über unserem Verstand weit, weit, weit erhoben. Und er hat es in seiner großen Weisheit gut gemacht mit jedem Einzelnen für uns. Wenn du nun die wichtigste Entscheidung in deinem Leben getroffen hast, dann stehst du an der Startlinie des ewigen Lebens mit einer Berufung. Paulus schreibt an den Timotheus, an den geistlichen Sohn in Liebe, den er ja so väterlich umgibt immer: Er, Jesus, hat uns errettet und berufen mit einem heiligen Ruf. Steht in 2. Timotheus 1, Vers 9. Gleicherweise ermutigt uns auch Petrus in seinem zweiten Brief, unsere Erwählung und Berufung festzumachen. Und das auch mit unserem täglichen oder in unserem Leben, dass es auch sichtbar wird, dass diese Berufung gelebt wird. Beide schreiben das eigentlich kurz vor ihrem Märtyrertod. Die zweiten Briefe von Petrus und von Timotheus sind so Abschiedsbriefe. Und sie ermutigen da nochmal und freuen sich schon auf ihre endgültige Bestimmung. Paulus hat den Lauf vollendet, er hat Glauben gehalten. Für ihn liegt jetzt hinfort bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, die Krone des Lebens, die Krone der Herrlichkeit. Sie haben so eine große Freude, kurz vor ihrem Märtyrertod, weil sie in Jesus so verankert und verbunden sind. Er ist ihnen das Allerteuerste und Kostbarste, was es gibt. Und auch uns. Mit der allgemeinen Berufung im Reich des Lichts mit Jesus zu leben, gehen jetzt ganz spezielle individuelle Berufungen einher. Gott in seiner Weisheit geht anders vor wie die Welt. Und Paulus sagt uns im 1. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 26 bis 29, seht doch, liebe Brüder, das gilt natürlich auch für die Schwestern, auf eure Berufung. Nicht viele Intellektuelle nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Das Geringe, Verachtete vor Gott hat er erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Das ist eigentlich der Punkt. Jesus allein sei die Ehre und sonst niemand. So geht Gott vor. Er sucht sich Menschen, die eigentlich ja gar nicht vor der Welt irgendwas zählen, begabt sind. Und er befähigt sie so, dass sie so eine Leuchtkraft haben, wie sich die Welt gar niemals vorstellen kann. Er kann aus was Kleinem was ganz Großes machen. Und das ist für uns gedacht. Gottes Prinzip bei der Festlegung von Berufungen. Jetzt ist von uns auch nicht jeder zum Pastor berufen, wie der Günther, oder zum Ältesten berufen, zum Apostel, zum Propheten, zum Evangelisten oder zum Lehrer berufen. Das ist alles wunderbar. Und Dienste, und es gibt noch viele andere, einzigartige Berufungen, dazu zählen auch diese Hilfs- und Barmherzigkeitsdienste, die ganz groß auch vor Gott gelten. Etwas, was im Verborgenen getan wird, das zählt bei Gott ganz großartig. Nicht so, wie die Welt es immer sieht. Wenn man das vor der Welt macht oder wenn man gesehen wird und es ist alles so, ja, dann zählt es was. Aber nur das im Verborgenen, das zählt viel, viel mehr vor Gott. Das ist Gottes Prinzip. Aber wisst ihr jetzt, was unsere höchste Berufung ist? Wir haben es schon erlebt heute im Lobpreis, Anbetung. Es steht eigentlich im Johannesevangelium, im Kapitel 4, die Verse 23 und 24. Und das ist auch das Thema meiner heutigen Predigt. Hier steht in der Luther-Übersetzung, aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden in Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. In der Elberfelder heißt es, er sucht solche Anbeter. Er sucht sie. Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Anbetung und Lobpreis Gottes ist also unsere höchste und ewige Berufung. Dazu sind wir geschaffen. Ja, das ist der Kern, das ist das Fundament, das ist unsere Grundlage. Wir sind dazu geschaffen. Und Ja, Gott will, dass wir ihn verherrlichen mit unserem ganzen Leben. Das heißt ja auch, wir sollen im Epheserbrief, das heißt so schön, dass unser ganzes Leben ein Lobpreis seiner Herrlichkeit sein soll. Da frage ich mich, ist es so bei mir, bin ich wirklich ein Lobpreis seiner Herrlichkeit? Und wir brauchen alle so sehr seine Gnade. Es kommen bestimmt Momente, ja, in jedem einzelnen Leben von uns, wo wir da weit weg sind davon, ihn zu verherrlichen, ihn groß zu machen, ihm angesichts vielleicht des Märtyrertodes wie Paulus, ja, zu erheben, Gott ist mein Ein und Alles. Und der Wunsch ist da und Gott schenkt auch das Vollbringen. Ich denke, wenn wir in der Situation sind, haben wir auch die Kraft zu sagen, ja, ich bin bereit. Ich bin bereit, alles zu geben. In deinem Licht will ich leben und deine Werke tun. Das ist so großartig. Wie kann ich nun die Berufung zu einem Anbeter und Lobpreiser Gottes in meinem Leben umsetzen? Nun, es fängt an in deinem stillen Kämmerchen, an dem Ort der Stille. Und jeder hat so einen anderen Platz. Jeder weiß, wo er hingehen muss und wo er mit Gott einfach, ja, allein ist. Das ist so der Beginn, das ist der Anfang. Dies ist der Ort der Stille, wo du unter dem Blick Jesu stehst. Es ist ja so, dass du ansonsten überwiegend unter dem Blick von Menschen stehst, so auch vielleicht heute Morgen. Denkst vielleicht, was denken die Geschwister über mich? Sehe ich gut aus? Denkst vielleicht, wir stehen gegenseitig unter dem Blick von anderen. Oh, die Schwester so-und-so hat aber heute hohe Schuhe an. Der Bruder so-und-so könnte sich vielleicht mal wieder rasieren oder mal zum Friseur gehen. Denkst dieses und anderes und hin und her. Und im Gebet und in der Anbetung trete ich heraus aus dem Blick von Menschen, unter den Blick Gottes. Darum stehe ich auch hier vorne gern im Lobpreis. Da habe ich keine Ablenkung. Es ist ja einfach, ganz rauszugehen, nur unter seinem Blick zu stehen. Und Jesus, wenn wir auf Jesus schauen, er führte ein Leben, das völlig unter dem Blick des Vaters stand. Ja, schon am Anfang, als er getauft wurde und diese Stimme kam, dieser ist mein geliebter Sohn. Ja, dieser ist mein geliebter Sohn. Und der Vater schaut auf Jesus. Und die ganze Zeit ist sein Blick auf ihn gerichtet. In dieser Grundhaltung oder in der Anbetung können wir diese Grundhaltung einüben, nach unser ganzes Leben beeinflusst. Unter welchem Blick möchtest du leben? Jesus fragt dich heute Morgen, möchtest du ganz unter meinem Blick leben? Und dieser Blick, der setzt dich frei. In ihm findest du Würde und Schönheit. Sage, Herr, ich will unter deinem Blick leben. Ich will dir diese Gebetszeit schenken und nur vor deinen Augen da sein. Es wird gewaltige Auswirkungen haben, wenn du das umsetzt. Und seitdem ich auch so erkenne, mehr und mehr meinen Fokus auf Jesus zu richten, was auch, ja, lange Zeit nicht so in meinem Leben so real war wie in dem letzten Jahr, wo ich wirklich ganz so tief auch hineingehe. Da war ich öfters viel, viel abgelenkt und so. Aber jetzt denke ich, ja, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist wirklich die Zeit dieser Gnade da und ich will keine Zeit mehr versäumen. Weil es kann jeden Tag, ja, am Ende sein. Es kann jeder Tag dein letzter Tag sein. Und unter deinem Blick will ich leben. In deinem Licht will ich leben, sage ich ihm, Herr. Und ihn zum Mittelpunkt meines Lebens machen, so wie wir gesungen haben. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, in meinem ganzen Sein. Er ist auch all das, Jesus ist auch all das, was wir kürzlich am Anfang der Predigt vom Christoph auf das Flickchart geschrieben haben. Das ist so, ja, was bedeutet Jesus für dich persönlich? Und ja, jeder Tag ist ein neuer Tag Jeden Tag wachst du auf aus den Gedanken. Also ich denke immer auch, Jesus ist so mein erster Gedanke. Und ich gehe so in diesen Tag hinein, beginne diesen Tag mit ihm. Ich sage ihm all das, was er für mich ist, was er für mich tut, was er getan hat in meinem Leben. Jesus ist mein König des Himmels, der Herrlichkeit, der Gerechtigkeit. Er ist immerwährend stark, absolut, ja, beständig, gnadenvoll, unsterblich gnadenvoll. Er ist gewaltig, er ist ohnegleichen, er ist nicht zu beschreiben mit Worten. Er ist herausragend, er ist gewaltig, er ist der Höchste. Er ist wirklich, ja, mein Ein und mein Alles. Er ist unbegreiflich, unsichtbar, unwiderstehlich und unvergleichlich, mit niemand zu vergleichen. Er ist der Einzige, bei dem es keine Grenzen gibt, seine grenzenlose Liebe auszudrücken, in unsere Herzen hineinzusenken. Keine Mauer kann ihn abhalten, seinen Segen auszugießen. Er ist der Löwe und das Lamm, der Herrscher, der Sieger und sein ist das Reich und die Kraft, die Macht und die Herrlichkeit. Und so, wenn ich den Tag beginne, mit dieser Proklamation, dann habe ich schon ein gutes Fundament, dann, ja, das hebt mich schon aus meinen normalen Gefühlen raus und gehe den Tag ganz anders an. Und es ist wirklich was ganz Großartiges, wenn du deine Herzensaugen auf ihn, auf die größte, schönste und herrlichste Person des ganzen Universums richtest. Ja, was gibt es Besseres für dich, das zu tun? Was Schöneres gibt es nicht? Und das ist eigentlich Lobpreis und Anbetung, auch heute Morgen. Hier im Lobpreis, es geht nicht um uns, es geht um ihn. Wir beschreiben seine Größe, seine Taten mit unseren doch so begrenzten Worten. Aber der Heilige Geist inspiriert dich und kann dir mehr Worte schenken, mehr auf ihn ausgerichtet zu sein, je länger du ihn betrachtest. Was Paulus auch betet im Epheserbrief, dass der Gott der Herrlichkeit, der Vater der Herrlichkeit euch uns gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Es geht nur um ihn zu erkennen. Drei Worte. Ihn zu erkennen. Wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, auszurichten unsere Augen auf seine Herrlichkeit. Anbetung ist den Blick ausrichten auf die heilige Faszination des dreieinen Gottes. In unserem Leben, in unserem geistlichen Leben spielt sich nämlich ein Kampf ab um unseren Fokus. Worauf schaue ich mit meinen Augen des Herzens? Worauf schaue ich? Das hat Auswirkungen auf meine natürlichen Augen. Und dieser Kampf findet statt zwischen deinem wiedergeborenen Geist und deiner vielleicht noch nicht ganz erneuerten Seele, die woanders hinschauen will. Es gibt nämlich eine heilige Faszination und eine dunkle Faszination. Das Wort Faszination vom Lateinischen her kommt von fascinare, das bedeutet gefesselt, bezaubert, betört zu sein von etwas, was du siehst mit deinen Augen. Und es macht etwas auch in deinem Gehirn. Wenn du von dunklen Dingen fasziniert bist, das wird dieses Glückshormon, das Dopamin ausgeschüttet an diesen Rezeptoren. Das kann dich negativ verändern, dass du in diese Süchte hineinfällst, Pornografie, Heroinsucht und das ganze Zeug. Das kann dich so kaputt machen, wenn du von falschen Dingen fasziniert bist. Dein ganzes Gehirn kann es umformen, zerstörend wirken. Und Jesus sagt es auch in Matthäus 6, Vers 22 und 23, das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter bzw. geläutert ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Jeder Mensch hat die Fähigkeit, fasziniert zu sein. Das unterscheidet uns von allen anderen Lebewesen. Nur der Mensch kann Schönheit wahrnehmen, kann fasziniert sein von schönen Dingen. Und du entscheidest, worauf dein Blick gerichtet ist. Was also fesselt, bezaubert oder betört dich? Sind es die Dinge der Welt, die die Welt dir vorgibt? Oder ist es Jesus, dein Herr und dein Erlöser? Und der Teufel wird dich immer wieder versuchen, deinen Blick von Jesus abzuwenden und zu schauen auf die vergänglichen Dinge dieser Welt, auf Luxus, materielle Güter, auf Ansehen, auf Ruhm zu haben bei Menschen, uns christlichen Ehemännern vorzugaukeln, die vermeintliche Schönheit fremder Frauen. Dabei sollten wir fasziniert sein von der Schönheit unserer eigenen Frau, die Gott uns geschenkt hat. Ich sage es nochmal, wir sollten fasziniert sein von der Schönheit unserer eigenen Frau, die Gott uns geschenkt hat, und nicht unsere Augen woanders hinrichten. Und du darfst damit keine Kompromisse machen, sonst bringst du dich in große Gefahr. In Römerbrief, Kapitel 1, Verse 28 und folgende, wird uns berichtet über die Konsequenz, wenn man die Faszination über den Schöpfer aller Dinge und seiner Werke eintauscht gegen die dunkle Faszination. Es heißt hier, und wie sie es, gemeint sind die Gottlosen, für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen. Was für ein Wahnsinn. Sie haben es für nichts geachtet, Gott zu erkennen, was es doch das Größte ist im Leben, Gott zu erkennen. Und so hat sich Gott dahingegeben in verkehrtem Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Und jetzt wird all das genannt, was nicht recht ist vor Gott. Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Verleumder, Gottesverächter bzw. Gotteshasser. Das ist die absolute Spitze des menschlichen Hochmuts. Gott ist ein gerechter Gott. Er lässt sich nicht spotten. Und was der Mensch sät, das wird er ernten. Ich wollte hier nochmal zwei Bilder aufzeigen, welche Kluft zwischen heiliger und dunkler Faszination liegt und die Gefahr aufzeigen für uns Christen, denn das geistliche Leben kann eintrocknen, wenn man von falschen Dingen fasziniert ist. Es ist wirklich Wert und Weisheit in einem geistlichen Leben, das durch eine gewisse Disziplin geordnet ist. Das hört sich vielleicht gesetzlich an, Disziplin, wenn wir hören, aber es kann auch frei gewählter Ausdruck einer entschiedenen Liebe sein. Ich mache es aus Liebe zu Jesus. Und mit der Zeit weitet sich auch dein Herz. Es macht dein Herz weit für die große Schönheit Gottes, des Schöpfers. Das ist auch ein Stück, was ich gerade so am Anfang bin zu lernen. Das Herz zu weiten für die große Schönheit Gottes. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Jeder Einzelne steht vielleicht hier an einem unterschiedlichen Punkt, aber ich ermutige euch, lasst euer Herz weiten für die große Schönheit Gottes. Das ist das Beste, was du tun kannst in deinem Leben. Anbetung ist die Einübung, die Vorbereitung der geistlichen Geschmackssinne für die köstliche Liebe Gottes, wenn man es so ausdrücken darf. Im Psalm 34 heißt es so schön, sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Schmecket, wie freundlich der Herr ist. Lobpreis ist der bewusste Akt, den inneren Blick auf Gott zu richten und seine Schönheit und Größe wichtiger zu nehmen als alles Dunkel und alle Sorgen. Wir kennen die Geschichte von Paulus und Silas im Gefängnis, Apostelgeschichte 16. Ich habe mich mal gefragt, in welcher Stimmung wären wir, wenn ein Evangelisationseinsatz in der Fußgängerzone so ausgehen würde? Verhaftet, ausgepeitscht, ins Gefängnis, Füße in den Block, würden Günther, Jochen und ich, so wie letztes Mal, auch Loblieder singen in dieser Situation wie Paulus und Silas? Lobpreis bewirkt das Wunder, die Fesseln springen ab. Der Gefängniswärter stürzt herein, lässt sich schließlich noch in derselben Nacht taufen. Wann haben Paulus und Silas mit Lobpreis begonnen? Vor oder nach dem Wunder? Wir würden es gern so nach dem Wunder ansetzen, aber sie haben vor dem Wunder begonnen. Vor dem Wunder, der Weg wurde gebahnt für das Hereinbrechen der Kraft Gottes. Das ist ja eine Willensentscheidung und ein bewusster Akt, Gott alle Zeit zu loben. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein, heißt es. Immer da, egal wie die Situation ist. Und ja, das Leben Jesu ist in uns verankert, in jeder Situation unseres Lebens, egal wie es uns geht. Und er hat alle Macht und alle Kraft und alle Herrlichkeit, uns wieder herauszuholen, uns auf eine neue Stufe zu stellen. Ja, Herr, wir brauchen alle so sehr deine Gnade. Das ist wirklich, ja, ganz tief, dass wir das, jeder Einzelne von uns, ja, da ist niemand ausgenommen. Und das ist so gut, dass wir da alle in einem Schiff sind, in der Arche sind. Wir brauchen alle so seine Gnade. An dieser Stelle will ich euch gern auszugsweise ein Kapitel aus dem Buch In meinem Herzen Feuer von Johannes Hartl vorlesen, was mich sehr berührt hat. Überschrift: Die Verschwendung, Anbetung bei Tag und bei Nacht. Geschichte spielt in Bethanien. Im Johannesevangelium wird uns berichtet ab Kapitel 12 und in Matthäus im Kapitel 26. Bethanien, vielleicht 3. April 29 oder 30 nach Christus. Es ist der erste heiße Tag in diesem Frühjahr. Der Wind hat nachts zuvor gedreht und nun bläst warme Luft aus dem Negev über Bethanien. Die letzte Woche vor dem großen Fest. Schon sind einige Dutzend Pilger eingetroffen, die wie jedes Jahr auch diesmal ihr Quartier in dem kleinen Städtchen gleich hinter dem Ölberg beziehen. Die letzten Tage sind anstrengend gewesen. Das Wandern durch die Ortschaften, Streitgespräche mit zunehmend feindseligen Pharisäern und Rabbinern, getuschelte Behauptungen von einem Mordkomplott. In ganz Jerusalem, so sagt man, spricht man von Jesus und dem auferweckten Lazarus. Auch Jesus ist erschöpft. Er war ja Mensch wie wir. Er hatte auch, ja, Grenzen, war mal müde, konnte auch nicht durchgehend wirken. Er war diesem menschlichen Körper unterworfen. Der Weg war von Ephraim war staubig und steil. Sie sind vormittags losgegangen, freuen sich nun auf ein Wiedersehen mit den Freunden in Bethanien. Eigenartig ist Jesus in den letzten Tagen manchmal gewesen. Er hat sorgenvoll von ihrer Wallfahrt nach Jerusalem gesprochen, von Konflikt, von Verrat und vom Sterben. Wie gut, dass dies erst einmal vergessen ist, als sie die kleinen Lehmhütten Bethanien sehen, die sich an den Berghang schmiegen. Ein kleiner gepflasterter Weg führt an einer Steinmauer entlang, einige Schritte aus dem Dorfzentrum hinaus zu dem Anwesen Simons. Ja, jenes verwitweten Gewürzkrämers, der vor einigen Jahren an Aussatz erkrankt ist, bald darauf aus dem Ort ausgeschlossen wurde und ebenso bald darauf starb. Das Haus des Lazarus und seiner beiden älteren Schwestern, die an Elternstatt für ihn und den Haushalt sorgen. Shalom, grüßt Jesus, der als erster eintritt in die Nebenkammer der Wohnstube. Voll Freude dreht Maria sich um. Jeshua, ruft sie strahlend aus. Jesus tritt ein in deine Stube. Da bist du überwältigt. Maria sagt, ich wusste nicht, dass ihr so früh kommen würdet. Nehmt Platz. Nun treten auch die Jünger ein. Martha und Lazarus eilen herbei. Wie schön, dass ihr da seid, sagt Martha. Reicht eine Tonschüssel mit Wasser zum Händewaschen. Ihr müsst hungrig sein. Sofort verschwindet Martha in der Küche. Lazarus legt sich zu Tisch. Wie gut ist es, wieder hier zu sein, sagt Jesus und nimmt einen Schluck Wasser aus dem Becher vor ihm. Jesus ist der Ehrengast, der Freund der Familie. Erzähle, Jesus, wo wart ihr? Man hört, du hättest einige Feinde. Die Jünger erzählen von den Reisen der letzten Wochen, den Wundern, den Auseinandersetzungen. Da kommt Martha. Diesen Wein müsst ihr kosten, ich habe ihn für Passa gekauft. Doch diesen Krug spendiere ich schon heute. Ein fröhliches Gespräch entspinnt sich, gemeinsame Erinnerungen und immer wieder ein Wort von Jesus, das alle aufhorchen lässt. Auf einmal steht Maria vom Tisch auf. Schweigsam ist sie bislang gewesen. Wie immer hat sie einfach nur Jesus angeschaut, seinen Worten gelauscht. Die Tischgespräche, das Essen, die Arbeit, all das scheint für sie im Hintergrund stattzufinden. Sie verschwindet im Nebenraum. Einige Minuten lang fällt ihre Abwesenheit kaum auf. Als sie den Wohnraum leise von hinten wieder betritt, bemerkt es keiner der Gäste. Im Schatten außerhalb des Lichtkegels der Öllampen nähert sie sich Jesus. Keiner sieht kommen, was nun geschieht. Und als Maria beginnt, vergehen einige Sekunden, bevor überhaupt jemand darauf reagieren kann. In ihrem Arm trägt sie eine Alabaster-Amophore, kunstvoll gestaltet, in warmen Rosetönen schimmernd. Das Fläschchen ist versiegelt. Sofort wird Martha und Lazarus klar, was Maria hier tut. Sie kennen das Fläschchen. Ihr Vater Simon hatte ein kleines Geschäft von seinem Vater geerbt. Mastix, Baldanum und ähnliche Weihrauchharze hat er von persischen Händlern in Jericho gekauft und weiterverkauft in Jerusalem. Parfüms und Mischungen für die Balsamierungen produzierte er selbst und verfügte dafür über eine kleine Sammlung der edelsten und kostbarsten Duftöle. Eine solche Menge Nardenöl auf einmal erstehen zu können, war selten. Doch es schien das Geschäft seines Lebens, reine, hochwertige Narde aus dem Land zwischen Euphrat und Tigris. Er bekam nur wenige Tropfen als Probe zum Riechen, doch dies genügte. Dies war das feinste Nardenöl, das ihm je begegnet war. Vor seinen Augen sah er Dutzende von großen Amphoren der Balsammischungen, die er mit jeweils einigen Tropfen dieser Aromaessenz würde herrlich duften lassen können. Der Preis des Öls war hoch. Er musste einen stattlichen Teil seines gesamten Barvermögens aufbringen. 150, 200, 250 bis 300 Silbermünzen zählte er auf den Tisch des Karawanenführers. Doch mit diesem Duft würde er über Jahre hinweg hochwertige Parfüms herstellen können. All dies schießt Martha und Lazarus durch den Kopf. Der Vater ist vor 2 Jahren gestorben. Martha hat als Älteste das Haus geerbt, Lazarus das Barvermögen und den Acker auf dem Hügel und Maria die noch versiegelte Amphore. Das Nardenöl ist Marias ganzes Erbe. Ihre finanzielle Absicherung, ihre Mitgift und damit einzige Chance darauf, einen Mann, Kinder und soziale Absicherung zu finden. Eben diese Flasche hält Maria in Händen und mit einer entschiedenen Bewegung bricht sie den dünnen Hals des Flakons und beginnt, den Inhalt über Jesu Haupt zu gießen. Vor Entsetzen bleiben Augen und Münder offen. Sie schüttet das Öl regelrecht aus. Jenes Öl, von dem bereits wenige sorgsam dosierte Tropfen genügen, das Lager eines Königs zu aromatisieren. Doch sie hört nicht auf. Ein dünnes, glitzerndes Rinnsal quillt aus dem zerbrochenen Alabaster, benetzt Jesu dichtes Haar, rinnt über seine Stirn, tränkt den Saum seines Gewandes. Nun nähert sie sich Jesu Füßen. Auch über sie gießt sie reichlich aus, massiert das Parfüm mit ihren Händen ein. Wie eine Explosion von anmutigem Wohlgeruch ergreift die blumige Essenz Besitz vom ganzen Raum. Was tut sie da? Steht in den Gesichtern der Gäste geschrieben. Und der eine oder andere äußert es auch flüsternd. Doch damit noch nicht genug. Mit einer flinken Bewegung zieht Maria ihren Schleier von den Schläfen und löst die Holzspange aus ihrem dichten, dunkelbraunen Haar, das nun in langen Locken herabfällt. Ihren Kopf ganz nah an Jesu Füßen windet sie ihre Haare wie ein Tuch um Jesu Füße und beginnt sie damit abzutrocknen. Das geht nun wirklich entschieden so weit. Alles ist voll Nardenöl. Es trieft von Jesu Kopf, Gewand, Füßen, Marias Haaren und fließt auf die Felldecken, auf denen Jesus liegt. Was soll das? Platzt es aus Judas heraus. Das ist Nardenöl. Es ist ein Vermögen wert. Man hätte es für 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Was für eine unsinnige Verschwendung. Nun stimmen auch die anderen ein. Das war ihr Erbe. Wenn Simon das wüsste, das ist wirklich übertrieben. Warum sagt Jesus nur nichts? Stell dir vor, 300 Denare. Doch Jesus scheint all das nicht zu hören. Stumm und mehr wissend als lächelnd blickt er auf Maria, deren Augen unentwegt auf seine gerichtet sind. Lasst sie, sagt er, als würde er mehr zu ihr als zu jenen sprechen. Die Armen habt ihr immer, doch mich nicht. Ich sage euch, wo immer auf der ganzen Welt das Evangelium verkündet wird, wird man von dem erzählen, was sie getan hat. Es ist wenige Tage später. Seine Haare und sein Gewand sind nicht mehr gewaschen worden. In seinem dichten Haar hält sich noch Marias Narbe, als sein Haupt von dem ersten Schlag des Stockes getroffen wird. Seine Stirn scheint noch von jenem Öl zu schimmern, als sie die fingerlangen Dornen bis zum Schädelknochen durch die Kopfhaut stechen. Als man das Kleid von seinem zerschundenen Leib reißt, da duften seine Gewänder nach Würzöl, wie es im Psalm 45 heißt. Und noch im letzten Augenblick, bevor Jesus am Kreuz die Sinne schwinden, riecht er Nardenöl auf seiner Haut. Maria hat diesen Leib für das Begräbnis gesalbt. Sie hat ein wunderbares Werk an mir getan. Das wird ihr in Ewigkeit nie vergessen werden. Und das hat sie voraus. Es war wieder eine Frau, die uns Männern das voraus hat. Sie hat es erkannt, um was es geht. Sie hat es tief ergriffen. Kein anderer hat es begriffen, um was es gegangen ist. Sie hat Jesus in die Augen geschaut. Sie hat ihn bewundert. Sie hat ihn betrachtet. Sie hat ihn angebetet. Mit allem, was sie hat, mit all ihrem Besitz. Und sie hat ein wunderbares Werk an ihm getan. In Ewigkeit wird man es nie vergessen von ihr, was sie getan hat. Liebe hat immer etwas mit Verschwendung zu tun. Das lernen wir aus dieser Geschichte. Liebe scheut nie das Extravagante. Liebe scheut nie die verschwenderische Hingabe. Anbetung heißt lieben lernen. Und jeder Ausdruck von liebender Verschwendung an Jesus zählt unendlich viel für ihn. Darum schenk ihm Zeit, Zeit und nochmals Zeit. Du kannst nichts Besseres tun. Aus dieser Haltung heraus können wir auch in die Werke einsteigen, die Jesus für uns vorbereitet hat, dass wir sie aus Liebe zu ihm und für unsere Nächsten tun. Könnt ihr diese tiefe Wahrheit erkennen? Zum Schluss wollen wir einen Blick auf die Thronszene in Offenbarung 4 werfen. Hier sehen wir Anbetung in Vollendung. Vielleicht kann man das Bild hier. Der Mittelpunkt der ganzen Szene ist der allmächtige, ewige Gott, der auf dem Thron sitzt. Alle Blicke sind auf ihn gerichtet. Alle Orientierung ist verankert in dem, der dort thront. Ohne Unterlass rufen die vier himmlischen Wesen: Heilig, heilig, heilig. Sie staunen, sie äußern ihre Ehrerbietung in ständigem, unablässigem Lobpreis. Was ist das Geheimnis dieser freiwilligen Hingabe an die Anbetung Gottes? Wir entdecken es, wenn wir die vier Wesen genauer betrachten. Sie werden geschildert als bedeckt mit Augen, außen und innen. Zunächst eher befremdlich. Warum diese vielen Augen? Aber alles im Himmel ist, genau wie auf der Erde, Gottes Schöpfung. Jedes Geschöpf hat Gott so erschaffen, dass es sich optimal an seine Umgebung anpasst. Der Fisch hat Flossen, der Eisbär ein dickes Fell. Und was brauchen jene Wesen, die direkt vor Gottes Angesicht leben? Brauchen sie Hände, um zu arbeiten? Brauchen sie Gehirne, um zu grübeln? Füße, um irgendwo hinzulaufen? All das entfällt. Was also brauchen sie? Augen, und davon richtig viele. vor einem Gott, der wie Jaspis und Karneol ist, also mit dem Schönsten verglichen wird, was man sich vorstellen kann, von dessen Thron Blitze, Stimmen und Donner ausgehen, der von einem Regenbogen umgeben ist, kurz der atemberaubend, überwältigend und herrlich ist, ist es die Aufgabe der Schöpfung, zu sehen und zu staunen, dem alleinigen Gott, unserem Heiland. Durch Jesus Christus, seinen Sohn, sei Ehre, Macht und Herrlichkeit und Stärke. Das ist unsere höchste Berufung, die hier schon begonnen hat und in Ewigkeit nie enden wird. Ja, Herr, dich sehen, dich erkennen, über dich nachsinnen, über dich staunen, von dir fasziniert sein, in Ewigkeit. Amen. Ja, Vater, ich danke dir, ja, dass du uns als deine Anbeter gefunden hast, dass du suchst, Herr, nach Anbetern, die dich in Geist und Wahrheit anbeten, die völlig auf dich ausgerichtet sind, von dir fasziniert sind. Danke, Jesus, dass du uns so wertgeachtet hast, dass wir nichts und niemand und alles Geld der Welt nicht eintauschen wollten, ja, um deine Kinder zu sein. Das ist das Wichtigste und Wertvollste in unserem ganzen Leben ist, von dir fasziniert sein, von dir begeistert sein, betört sein mit all unseren Sinnen. Herr, nimm uns da hinein und mach uns zu deinen Anbetern im Geist und in der Wahrheit. In alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Amen. Halleluja.